Es geht um die Einheit der Christen. Jemand, der sich hier sehr engagiert hat und das gut theologisch durchdacht hat, ist Klaus Berger. In seinem Buch Glaubensspaltung ist Gottesverrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit, erschienen im Padloff Verlag, hat er viele Gedanken sich um dieses Thema gemacht. Im Einschlagsband des Buches, im Cover, heißt es: Die Spaltung der Christenheit verläuft nicht durch Büros, Denkschriften und Konsenspapiere. Sie verläuft durch Ehen, Familien, Biografien. Das haben wir jetzt eben auch bei Frau Hein gehört. Nicht selten mitten durch das Herz von Menschen. Auch im Leben von Klaus Berger gibt es einen Riss. Eine tragische Konstellation führte den engagierten Katholiken Klaus Berger in die evangelische Kirche. Von seiner eigenen Kirche vor ein Berufsverbot gestellt. Berger wollte Priester werden und neutestamentliche Theologie lehren, emigrierte er aus seiner geistigen Heimat und fand gastliche Aufnahme in der evangelischen Kirche. Als das Buch geschrieben war, war er noch Professor für Neues Testament an der evangelischen Hochschule in Heidelberg. Seither sitzt er zwischen allen Stühlen. Geworfen auf die Heilige Schrift und provoziert durch persönliches Leid, wurde Berger zum exzellenten Kenner beider Konfessionen und zum Kämpfer gegen ihre Trennung. Die Spaltung der Christenheit, vor allem das bequeme sich einrichten im konfessionellen Establishment, ist für Berger kein tolerables Provisorium. Sie ist sündiges Verharren im Verrat an Jesus. Mit großer Liebe zu allem, was in den Konfessionen echt und gewachsen ist, mit größerer Liebe und Treue allerdings zum Willen Jesu, klagt er die Einheit ein, und zwar nicht erst für übermorgen. Seine natürlichen Verbündeten sind all jene Christen, die den sich hinziehenden Skandal nicht länger hinnehmen möchten. Seine Gegner sind all jene, seines Laien, Amtsträger oder Lehrer der Theologie, die sich hinter dem Status quo verschanzen und keine Veränderung wollen, oder solche, die den Namen nicht verdient. Berger belässt es nicht bei der Anklage, er setzt sich in die Nesseln, er sagt, welche Wege es gibt. Es ist immer schwierig, wenn man diese Wege benennt. Ich habe das ja auch zumindest in kleinen Ansätzen getan, als ich an dieser Stelle schon öfters dargelegt habe, dass die katholische Kirche sicher die größere Schuld daran trägt, dass es zur Spaltung gekommen ist. 1417 war in Konstanz das Konzil hier vor unserer Haustüre von Balderschwang aus gesehen. Es gab drei Themen und eines davon war Reform an Haupt und Gliedern. Man wusste, so konnte es nicht mehr weitergehen. Es hatte 39 Jahre lang das große abendländische Schisma gegeben. Zwei Päpste, die um die Vorherrschaft kämpften, die den Thron Petri für sich in Anspruch nahmen. Man hat diese Reform eben nicht getan. Es kam dann sogar noch die Borgia-Päpste, es wurde noch schlimmer. Und erst als das Kind in den Brunnen gefallen war, da hat man sich dann endlich aufgerafft, das Konzil von Trient. Aber wie gesagt, dann war es schon zu spät. 1546 hat es begonnen, sich über viele Jahre hingestreckt, hat dann endlich die notwendige Reform gebracht. Deshalb sage ich auch, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, deshalb ist die Reformation ausgebrochen. Das hat mir viel Kritik aus eigener Reihe eingebracht. Immer sind wir es, die Katholiken, wird gesagt. Immer müssen wir an die Brust klopfen, die anderen tun es nie. Einfach ein bisschen so pauschal wurde argumentiert. Ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen. Dann habe ich in einem der Rundbriefe kürzlich erst geschrieben, dass die Kirche von Rom durchaus auch beim Papstbesuch ein klärendes Wort im Hinblick auf die grobianistische Schmähsucht von Martin Luther erwartet hätte. Es ist ja bekannt, dass der ziemlich deftig ausgeholt hat. Er hat das Papsttum mit der babylonischen Hure verglichen. Und sicher da deutlich auch über den Leisten geschlagen. Sogar Friedrich Nietzsche sprach von Schimpfteufeleien, die Luther besser unterlassen hätte, die der Sache nicht gedient haben, sondern auch das konfessionelle Gegeneinander weiter vertieft haben. Daraufhin bekam ich von evangelischer Seite Einwendungen, dass ich da vorsichtiger umgehen mit sollte. Ich könnte noch ganz andere Dinge von Martin Luther zitieren, möchte das allerdings hier nicht an dieser Stelle tun. Aber Sie merken, egal in welcher Richtung man sich bewegt, das ist emotional unheimlich stark besetzt und da wird dann auch ganz schön heftig diskutiert und verbal ziemlich stark eingestiegen. Zu diesem Thema könnte ich natürlich jetzt vieles aussuchen und bringen. Ich habe jetzt nur mal einen einzigen Punkt aus dem Buch von Berger herausgegriffen, nämlich dieses Leiden am Mangel an Einheit. Es war ja in den früheren Jahren so, dass man gesagt hat, naja, die Evangelischen, die sind von uns weggegangen, also sollen die gefälligst wieder zu uns zurückkehren. Also man hat gar nicht so irgendwie das Bedürfnis gespürt, für die Einheit zu beten, zu ringen und zu leiden. Man hat einfach gesagt, in einer Rückkehrökumene, die sind von uns weggegangen, also sollen sie uns bitte schon wieder zurückkommen. So einfach geht's natürlich nicht mehr. Und so einfach wird es sich auch nicht ereignen, ganz sicher nicht. Es hat irgendwie so dieses, wie soll ich sagen, dieses Leiden am Mangel an Einheit, möchte ich jetzt schon sagen, gefehlt. Man hat einfach die Lager ganz strikt voneinander getrennt, aber das konnte natürlich auch nicht die Lösung sein. Insofern glaube ich, dass wir tatsächlich auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sicher einige Schritte weiter sind. Ich lese Ihnen jetzt aber mal diesen Abschnitt von Berger vor aus dem Buch Glaubensspaltung ist Gottesverrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit, erschienen im Padloch Verlag. Das Ökumenische gehört mittlerweile zum guten Ton, zur öffentlichen Korrektnis der Etablierten, und zwar in Land und Stadt. Keine Spritzenhauseinweihung ohne doppelten Segen, keine Jubiläumsfeiern ohne ökumenischen Gottesdienst, kein ökumenisches Frauenfrühstück, ohne dass man sich gegenseitig bestätigt, wie weit man es schon gebracht hat. Wohlgefütterte irenische angenehme Tagungen, Preisverleihungen, Schlussprotokolle, wonach man, Zitat, auf einem langen Weg wieder ein paar wichtige Schritte weitergekommen ist, Zitat Ende. Ich fürchte, all dieses wird ihr auf den strikten Widerstand des Apostels stoßen. Es geht euch zu gut dabei, würde Paulus sagen. Ihr beruhigt doch nur euer Gewissen. Das höre ich aus 1 Korinther 1 heraus. Paulus würde sagen, garniert euch nicht schick mit Ökumene. Bedenkt, was es ist die Zerteilung Christi. 1 Korinther 1,13. Sonst wird doch gar nicht deutlich, wie viel die Opfer täglich die Trennung der Christenheit kostet. Zum Beispiel 450 Jahre Elend der Mischehen, das erfahren wohl mehr die Kinder. Gewiss will das niemand, wenn man sich faktisch einrichtet im Fatalen. Man kann die Kirchenspaltungen wohl tragisch nennen, obwohl man als christlicher Theologe mit dem Wort tragisch vorsichtig umgehen soll. Dennoch kommt mir oft dieses Wort in den Sinn. Mitten im erbitterten Streit, der so viel Kraft gekostet und so viele Menschen unglücklich gemacht hat. Angesichts von Armut, Sklaverei und Krankheit in der Welt ein völlig überflüssiger Streit. Zur Einigung der Christen gehört das Wahrnehmen der Leiden genauso wie die Bereitschaft, unvollkommene Einheit nicht durch Patentlösungen zu ersetzen. Einheit kommt wohl nicht zuerst durch Nachdenken über Kirchenmodelle zustande, sondern in Wahrnehmung und Aneignung der Leiden, die Menschen unter der Spaltung der Christen ausstehen müssen und mussten. Der Weg führt über ein schmerzvolles Nein zu Schnellschüssen aus Profilierungssucht. Denn Einheit wird nicht von satten Menschen erreicht, sondern von solchen, die um Hilfe rufen, die aus tiefer Not rufen, weil sie die Not wahrnehmen und ertragen wollen, bis Gott das Wunder wirkt. Paulus lässt keine Illusionen bestehen. Einheit der Kirche durch Teilhabe und Leiden bedeutet schmerzvollen Abschied von allem, was berühmt und wichtig macht. Bis zur ehrlichen Einigung an Identität festhalten bedeutet stets auch Leiden. An der Situation des Diaspora-Katholiken aus dieser Situation heraus weiß ich, und für evangelische Christen der Diaspora erfahre ich es und kann es mir ebenfalls sehr gut vorstellen, dass man für seinen jeweils sehr speziellen Glauben eine Menge ertragen muss. Und wenn dann nun plötzlich jemand kommt und erklärt, das sei alles nicht nötig gewesen, es könne ja jetzt alles sehr viel besser und bequemer sein, wenn man auf das eigene verzichte, dann weiß ich sehr genau, dies kann nicht der richtige Weg sein. Aus der Geschichte des Judentums lässt sich, ohne diese irgendwie als nützlich zu instrumentalisieren, dieses erkennen. Identität hängt mit Leiden zusammen. So wird auch der Weg zur Einheit der Christen über das Leiden weniger führen, das sich mit dem Leiden Jesu vermischt. Über das Leiden weniger führen, das sich mit dem Leiden Jesu vermischt. Denn Kreuz bedeutet auch, das Leiden Jesu Christi gehört in den allgemeinen Rahmen, dass Gerechte leiden müssen. Es setzt sich auch in der Kirche fort. Auch unter Christen kann Glaube oft bedeuten, dass Liebe wehtut. Wer so mit Jesus an den Menschen in der Kirche leidet, an den Spaltungen, die sie verursacht haben oder bewusst fördern, der tut dies auch aus Liebe zu seinem Herrn. Und dieses Leiden ist nicht unabhängig von Jesu Leiden für die Sünder, sondern es ist Teil davon. Denn es geschieht stellvertretend für alle, die sich vom Leiden dispensiert fühlen, weil doch einer gelitten hat. Das Leiden Jesu ist nicht in einen freien Raum gestellt worden. Es ereignet sich noch immer. Und das Leiden der Christen ist Teil davon. Das gilt auch, wenn Jesus ein für alle Mal genug gelitten hat. Schon Paulus sagt in 2 Korinther 4, dass er an seinem Leib das Leiden Jesu Christi trage, und zwar wirkursächlich für die Entstehung des Glaubens auf der Seite der Korinther. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Er trägt die Zeichen, das Stigmata im Griechischen, Jesu an seinem Leib, und zwar wirkursächlich für die Entstehung des Glaubens auf der Seite der Korinther. Im Galaterbrief heißt es, glaube ich, er leidet Geburtsweihen. In demselben Sinn hat Edith Stein dies auf dem Weg zur Vergasung gesagt: Ich gehe jetzt und ich sterbe für mein Volk. Paulus und Edith Stein ertragen das Märtyrerleiden, das ihnen von außen her zugefügt wird. Ich möchte es mit diesem Zitat jetzt belassen. Sie sehen also, dieses Leiden an der Glaubensspaltung ist nicht sinnlos. Es kann auch ein Weg, ja, der Erlösung sein, wie es bei Paulus und Edith Stein gewesen ist. Das ist natürlich jetzt nicht die ganze Antwort. Das kann ich auch nicht tun. Es ist nur ein winzig kleiner Aspekt.